4 Episoden liegen hinter uns. 4-mal haben wir hingeschaut und immer wieder fanden wir Brüche. Ostdeutsch. Das war in der DDR kein Wort von Bedeutung und doch wurde es mit der Einheit zum Etikett. Erst Charme, dann Zuschreibung, dann Kampfansage. Ich bin Ostdeutsch oder Ost-Ost-Ostdeutschland. Dabei hat der Osten so viel mehr zu bieten. Resilienz, Improvisation, das Talent, neu anzufangen. Wir haben in diesem Podcast auch viel von Haltung gesprochen, von Würde, von einer eigensinnigen Kraft, die bleibt. Und jetzt, im letzten Teil unseres Podcasts, wollen wir nach vorn schauen. Heute fragen wir, was uns verbinden könnte. Kleiner Disclaimer: Es gibt nicht die eine Lösung, aber viele Möglichkeiten. Einheit ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann abhakt. Sie lebt von den Menschen in Ost und auch in West, von alltäglichen Begegnungen. Dort, wo Menschen einander zuhören, statt sich überzeugen zu wollen. Wo Unterschiede nicht stören, sondern tragen. Mein Name ist Anna Thalbach. Willkommen zur 5. und letzten Folge von DNA des Ostens. Abrechnung und Versöhnung. Vielleicht ist es ja ein guter Anfang, anzuerkennen, dass wir noch mehr zusammenwachsen müssen. Dass vieles gut gelaufen ist, aber vieles auch nicht. Und dass man das ein Stück weit hinter sich lassen sollte, damit nicht die Enttäuschung im Vordergrund steht, sondern der Blick nach vorn geht.
Also ich glaube, dass Steffen Mau das auch geschrieben hat, sobald man Schuldigen sucht, ist man schon falsch. Und das sehe ich genau so.
So einfach, so schwer. Solange wir vorgeben, es gebe nur eine Geschichte oder nur einen, der richtig liegt, wird das mit dem Wir nichts. Nie. Klar ist doch, wir benötigen eine andere Erzählung. Und diese Erzählung hat viele Dimensionen. Eine davon ist Anerkennung. Jahrelang dominierten die Bilder vom wütenden Osten, von Leuten, die angeblich nur die Hand aufhielten. Im Westen sah man sich am liebsten als Aufbauhelfer. Und viele, die damals in Verantwortung kamen, erzählen diese Geschichte bis heute. Die Autorin Charlotte Gneuss erinnert sich an ein solches Gespräch.
Die Person sagte jedenfalls, er könne sich auch noch so sehr gut an damals erinnern. Also er ist ja in den Osten gekommen, erstmal nach Ost-Berlin. Und erstmal musste er ja alle kündigen. Die waren völlig inkompetent oder bei der Stasi. Auf jeden Fall musste er da erstmal auswechseln. Und da merke ich auch immer, dass in mir so ein Widerstand kommt, weil es scheinbar einige immer noch nicht ganz verstanden haben, was da eigentlich los war im Osten in diesen Jahren.
Tja. Das ist die Perspektive eines Siegers, nicht die eines Helfers. Von oben herab. Arrogant. Sie wischt damit die stille Aufbauleistung im Osten weg. Übrig bleibt eine bequeme, aus Ahnungslosigkeit geborene Erzählung vom undankbaren Jammer-Ossi. Eine Mentalität der Deutungshoheit, die festlegte, welche Erfahrungen als relevant galten und welche nicht. Genau hier liegt die Wurzel für das tiefe Misstrauen. Für das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein. Solange der Blick nur auf dieser einen Verletzung ruht, bleibt die Perspektive verengt. Heilung beginnt oft damit, selbstbewusst den Kopf zu heben und das ganze Panorama zu sehen, also sich auch damit auseinanderzusetzen, wie einen die DDR geprägt hat.
Und wie hat man sich verhalten, wie hat man sich nicht verhalten, was wusste man, was hat man mitgetragen, weil man ja den Mund nicht aufgemacht hat oder wie auch immer. Auch das muss ja passieren, auch im Kleinen, nicht nur Stasi und Mauertote, sondern eben auch das ganz banale Leben, das man darin geführt hat. So, ich habe schon das Gefühl, man möchte da gerne, ja genau, das so eintüten und meine Generation, würde ich sagen, ist jetzt sehr dabei, das aufzuarbeiten, sich damit zu beschäftigen, Fragen zu stellen, reinzugucken. Wie war das für uns? Wo wart ihr? Und gar nicht anklagend, sondern nur suchend sozusagen. Und die Dinge können ja alle nebeneinander stehen. Also ich glaube, jeder hat das Recht zu sagen, es war total schön in der DDR.
Die Regisseurin Annika Pinske beschreibt, wie ihre Generation heute auf die Geschichte ihrer Eltern blickt. Nicht anklagend, sondern mit dem Wunsch zu verstehen. Das ist vielleicht der entscheidende Schritt. Es ist der Abschied von einfachen Urteilen. Stattdessen Hinwendung zur komplexen Wahrheit. Eine Realität, in der alles nebeneinander existieren darf. Das private Glück, die staatliche Repression, die eigene Verantwortung. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen. Doch bei aller berechtigten Kritik an Treuhand, Spekulanten und Seilschaften gehört zur Wahrheit auch die andere, oft schwierigere Seite, die Selbstreflexion. In dem Moment, in dem die Suche die Anklage ersetzt, verliert auch das alte Feindbild Westen an Kraft. Eine Beobachtung, die auch Joachim Gauck teilt.
Und wir dürfen nie vergessen, dass ein wesentlicher Faktor ökonomischer Erfolg ist in einer Gesellschaft, um sich positiv zu verorten. Und da ist eben, es wird ja oft geklagt, dass in Ostdeutschland so wenig vererbt wird und weniger Vermögen ist. Ja, warum wohl? Ja, doch nicht, weil der Westen das verhindert hat, sondern weil der Osten Schritt für Schritt alle Privatinitiative aus dem Bereich der Wirtschaft rausgenommen hat. Man hat alles ruiniert. Keine Mittelständler mehr, kaum mehr private Handwerker, keine privaten Bauern mehr. Also das hat man genauso rasiert wie die freie Presse. Und wenn du dann dieses Training an Selbstbestätigung und Selbstverantwortung nicht mehr hast im ökonomischen Bereich, dann fehlt auch etwas, was du im politischen Bereich brauchst, nämlich die Erfahrung der Selbstwirksamkeit durch eigenes verantwortliches Handeln.
Denn es gibt einen Kipppunkt, an dem die ständige Verortung als Opfer die eigene Entwicklung blockiert, an dem man erstarrt. Das sind harte, unbequeme Wahrheiten, Worte, die schwer zu hören sind für eine Generation, deren berufliche Biografien oft genug von außen entwertet wurden. Die Kritik an der Planwirtschaft der DDR als Ursache für die fehlende ökonomische Kraft ist das eine. Aber die Frage nach der daraus resultierenden Mentalität ist das andere, das viel persönlichere. Die Frage nach der erlernten Verantwortungslosigkeit. Und manche gehen in ihrer Kritik sogar noch einen Schritt weiter. So wie Frank Nehring, Gründer des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Kaum jemand engagiert sich so sichtbar für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland wie er.
Also ich glaube, dass viele Ostdeutsche einfach keinen Bock darauf haben, Verantwortung zu übernehmen. Entweder sie haben keinen Bock mehr oder sie hatten noch nie einen Bock, weil sich immer um sie gekümmert wurde oder so. Also deswegen mache ich eigentlich vielen meiner Landsleute wirklich den Vorwurf, dann mach doch mal. Ja.
Eine radikale Zuspitzung. Doch um die gemeinsame Zukunft zu gestalten, müssen wir die richtigen Diagnosen für die Gegenwart stellen. Vielleicht ist die ständige Fixierung auf die Ost-West-Unterschiede manchmal auch eine Ablenkung von den eigentlichen Gräben, die sich quer durchs ganze Land ziehen. Der ehemalige Bundesvorsitzende der GDL, Klaus Wieselski, benennt eine dieser Bruchlinien.
Ich sage Ihnen, hier läuft noch eine ganz andere Diskussion. Land-Stadt. Und das ist nach meinem Kenntnisstand im Osten wie im Westen gleich. Wir haben hier eine verfehlte Politik, die sich in großen Mengen mit den Menschen befasst, die in der Stadt wohnen. Und das flache Land steht einfach nur abseits. Die ganze Diskussion ums 49-Euro-Ticket. Was nützt jemand? Auf dem Dorf, wo ich hinziehe, nützen das 49-Euro-Ticket erstmal nicht, weil sie brauchen trotzdem ein Auto, um irgendwo erstmal hinzukommen.
Wenn Politik sich nur noch um die großen Städte kümmert, wie fühlt sich das für die an, die auf dem Land leben? Ignorant vielleicht? Oder doch wie eine Kapitulation vor dem ländlichen Raum? Es ist die Kündigung eines Versprechens von gleichwertigen Lebensverhältnissen, als hätte der Staat aufgegeben, für das ganze Land da zu sein. Und damit kommen wir zu einer zentralen These. Die Zukunft der deutschen Einheit entscheidet sich nicht in den Ministerien in Berlin, sondern in der Provinz. In den Kleinstädten und Dörfern, wo die großen Konflikte unserer Zeit oft zuerst aufbrechen. Die Lösung liegt deshalb nicht in weiteren Masterplänen von oben, sondern in der Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort. In den unzähligen kleinen Initiativen, die Begegnungen schaffen und Vorurteile abbauen. Denn was uns am Ende wirklich verbindet, ist nicht die geteilte Herkunft. Es ist die gemeinsame Aufgabe, das Leben vor unserer Haustür besser zu machen, Gemeinschaft zu leben. Doch dieser Ansatz hat eine entscheidende Voraussetzung, die Tobias Künzel von den Prinzen so auf den Punkt bringt.
Es muss gewollt werden und gewollt sein von allen. Ich glaube, dass die innere Einheit funktioniert im Kleinen. Kann im Kleinen gut funktionieren und wenn genug kleine innere Einheiten da sind, wird es irgendwann die große innere Einheit.
Die letzte These lautet, wir müssen uns von der Fixierung auf die Vergangenheit lösen und uns auf die Zukunft konzentrieren. Ja, es ist wichtig, die Geschichte zu kennen und die Wunden anzuerkennen, aber wir können nicht ewig zurückblicken. Die Herausforderungen unserer Zeit, der Klimawandel, der demografische Wandel, das Ringen um die Demokratie betreffen uns alle. Diese Herausforderungen sind unabhängig von Ost oder West. Ein neues Wir kann entstehen, wenn wir uns über diese gemeinsamen Zukunftsaufgaben und Ziele definieren. Wenn wir anfangen, uns nicht mehr als Ossi oder Wessi, sondern als Verbündete zu sehen. Als Menschen, die vielleicht noch einiges miteinander auszudiskutieren haben, aber auch gemeinsame Lösungen für die Probleme wollen. Ein pragmatischer Ansatz, wie er vielleicht eher für die Nachwendekinder wie Jakob Springfeld typisch ist.
Ich glaube, eine Einheit ist vor allem dafür erstrebenswert, um die Probleme, mit denen dieses Land und Europa und Co. konfrontiert ist, gemeinsam Einhalt zu gebieten und das nicht ständig als getrennte Kämpfe zu sehen. Und für mein Kernthema ist es natürlich die Krise der Demokratie. Ich glaube, als solche kann man sie bezeichnen. Aber wir können es halt nur gemeinsam angehen.
Für die junge Generation ist die Teilung Geschichte. Es liegt an den Älteren, ihnen nicht weiter die alten Gräben zu vererben. Doch bei allem Optimismus für die Kraft der Zivilgesellschaft müssen wir ehrlich sein. Im Alltag bleiben viele Menschen in ihren sozialen und geografischen Blasen. Die nächste Aufregung ist nur ein Like entfernt. Instagram, TikTok und Co. machen es immer schwerer, einander neugierig und offen zu begegnen. Das Ideal der Begegnung vor Ort kollidiert mit der digitalen Scheinrealität und einem oft unversöhnlichen öffentlichen Diskurs. Nochmal Klaus Wieselski.
Ich meine, wir müssen ja auch mal uns die Frage beantworten, was haben wir denn hier eigentlich hergestellt? Schauen Sie sich die sozialen Medien an. Da wird einem doch nur schlecht. Jetzt beschweren wir uns über den rauen Ton in der Bevölkerung. Ja, aber jeder Volltrottel kann sich hier über ein Millionenpublikum auslassen, unreflektiert. Ohne dass er gestellt wird und in einer Sachdiskussion ihm aufgezeigt wird, dass er völlig neben der Kappe unterwegs ist.
Zugegeben, dieser raue Ton ist leider auch im realen Leben keine Seltenheit. Und er ist vielleicht nur ein Symptom für eine tiefere Spaltung. Denn während wir uns in diesen deutsch-deutschen Grabenkämpfen verlieren, übersehen wir, dass die Gesellschaft längst viel komplexer ist, als es die alten Etiketten von Ost und West zulassen. Was bedeutet Ostdeutsch eigentlich für die Menschen, deren Wurzeln in Vietnam oder Mosambik liegen, nicht in der DDR? Deren prägende Erfahrung nicht der Mauerfall, sondern Rassismus ist? Die Journalistin Nile gehört zu dieser Generation. Für sie ist die entscheidende Trennlinie eine ganz andere.
Die Ausgrenzungserfahrung, die ich gemacht habe, die Diskriminierungserfahrung, die ich gemacht habe, die werden sehr ähnlich sein zu allen Menschen, die eben als nicht deutsch erstmal gesehen werden, weil sie nicht weiß sind, weil sie halt nicht dem entsprechen, was Menschen vielleicht als deutsch oder auch als ostdeutsch definieren. Und ja, Rassismuserfahrungen, die gehören für mich zu meinem Leben überall dazu. Also sowohl in Thüringen als auch in Sachsen, überall in Ostdeutschland, aber auch natürlich in Westdeutschland, aber in anderen Formen, muss ich sagen.
Niles Perspektive ist ein sogenannter Gamechanger. Sie sprengt die alten Kategorien und zwingt uns, die Frage nach dem Wir zu erweitern. Es geht nicht mehr nur um die Integration von Ost und West, sondern um etwas viel Größeres. Vielleicht ist also das Wort Integration selbst Teil des Problems. Denn es geht von einer festen Norm aus, in die sich der Rest einfügen soll. Aber was, wenn eine moderne Gesellschaft gar keine starre Norm mehr hat? Susan Arndt plädiert für einen Perspektivwechsel. Sie wurde 1967 in Magdeburg als Arbeiterkind geboren. Heute ist sie Professorin für anglophone Literatur an der Universität Bayreuth.
Und ich glaube, es ist viel wichtiger, tatsächlich diese Diversität auch anzuerkennen, zu fördern, die Vorteile daraus zu nehmen und die Diskriminierung stattdessen dann wirklich auch in die Grenzen zu verweisen. Und das äußert sich dann, glaube ich, insgesamt auf allen Ebenen. Also ich bin jetzt wieder bei der Repräsentation im SchauspielerInnen oder wen sieht man in Filmen, wen sieht man im Bundestag. Dass das insgesamt, die Gesellschaft ist deutlich diverser, als es sich auf den meisten Ebenen abbildet. Und gleichzeitig gehört für mich zum heilen, zusammengekommenen Deutschland eben dazu, dass auch Rassismus und Sexismus und Transfeindlichkeit kritisch betrachtet und auch mit in diesen Gesamt-Wer-wollen-wir-sein-Topf geworfen wird.
Und vielleicht ist das die finale Erkenntnis dieser Reise, dass es dieses Wir gar nicht gibt, auch nie gab und vielleicht nicht geben wird. Darin liegen Freiheit und Chance. Es ist der Abschied von einer Illusion und macht den Weg frei für das Leben, für Widersprüche, für Konflikte, für ein Leben voller Geschichten, auch solchen, die gerade nicht ins Bild passen. Es geht nicht um Herkunft, sondern um Zukunft. Diese Zukunft wird nicht in Berlin gemacht, sondern am Gartenzaun, bei Feuerwehrfesten und Gemeinderatssitzungen. Dort, wo Menschen streiten und sich die Hand reichen. Ganz einfach dort, wo Menschen sich begegnen, sich anerkennen. Vielleicht ist gerade der Osten mit all seinen Brüchen und seiner Geschichte des ständigen Neuanfangs das Labor für genau diese Idee. Ein Ort, der uns zeigt, dass Wandel möglich ist. Und dass all unsere Unterschiede am Ende vielleicht genau das sind, was uns als Gemeinschaft stark macht. Wenn wir es wagen. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. DNA des Ostens ist ein Podcast der Hofe Richter und Jacobs GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Folgen wurden von Jan Schilling konzipiert und geschrieben. Michael Schönherr hat das Projekt koordiniert. Mario Nikolaus und Mario Timmler sorgten für den guten Ton und Sound. Das Cover wurde von Christoph Rauscher gestaltet. Redaktionell verantwortlich waren Carsten Heller und Matthias Winkelmann. Ich bin Anna Thalbach und bedanke mich fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im MDR-Podcast Tabubruch werden Geschichten von Menschen erzählt, die besonders sind. Sie leben mit einem Tabu, weil sie beispielsweise bestimmte Phobien haben, im Kinderhospiz arbeiten. Host Juliane Neubauer trifft diese Menschen und erzählt ihre Geschichte. Vorurteilsfrei, empathisch und ohne Angst vor Tabus. In einer aktuellen Folge geht es beispielsweise um Caroline. Sie ist ein Nachwendekind und erzählt, wie die Wende sie und ihre Familie geprägt hat und was für sie ostdeutsche Identität ist. Hört doch mal rein, es lohnt sich. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.